Ja, liebe Geschwister, ich bin hier auf der Freizeit für 4 Vorträge verantwortlich. Heute Abend einer, morgen 2 und dann noch Samstagmorgen. Und ich habe mir das ungefähr so eingeteilt. Heute machen wir so eine Art Einführung in die Trinität vom Neuen Testament her. Gucken uns ein paar sogenannte Trinitätsformen an. Morgen früh geht es um die Göttlichkeit des Sohnes und des Heiligen Geistes insbesondere. Morgen Abend gucken wir uns an, wie sich die Trinitätslehre in der frühen Kirche entwickelt hat. Und Samstagmorgen geht es um unsere Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. So grob der Fahrplan. Das ist jetzt so ein Grundgerüst. Ich habe mir das aber so vorgestellt, dass wir durchaus hier miteinander ins Gespräch kommen. Ne? Also, die Ausdrücke sind, denke ich, euch allen geläufig. Ne? Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit. Dreifaltigkeit ist vor allem der Ausdruck, der in der katholischen Kirche bevorzugt wird. Beides sind Ausdrücke, die extra gebildet wurden, um etwas im Wesen Gottes zusammenzufassen, was die Heilige Schrift bezeugt. Also Dreieinigkeit gab es vorher nicht, warum auch, ne? Dreifaltigkeit. Dreieinigkeit besagt so viel wie, wir glauben an ein göttliches Wesen in 3 göttlichen Personen. Könnt ihr damit schon was anfangen? Auch die Ausdrücke Wesen und Person hat man sich einfach zurechtgelegt, um irgendwie eine Unterscheidung zu haben. Was macht Gott in seiner Einheit aus und was ist es mit seiner Dreiheit? Und dann hat man gesagt, ja, also ein göttliches Wesen, 3 göttliche Personen. Und dann so ein schöner Begriff, Dreieinigkeit im Deutschen. Wie im Englischen Trinity, im Lateinischen Trinitatis. Ja, der Ausdruck selber, der macht's nicht, ne? Die Hauptsache ist, dass man irgendwie vom Wort Gottes her, insbesondere vom Neuen Testament, sich da Grundlagen erarbeitet. Vielleicht etwas zur Bedeutung, also so auf, wie wichtig ist diese Lehre? Ich würde sagen, sie ist erstrangig. Also wenn jemand von sich aus sagt, also ich glaube auf keinen Fall an die Dreieinigkeit. Ich habe mich damit beschäftigt und ich lehne das ab. Ich würde sagen, dann ist er auch nicht, dann ist er kein Christ.
Erste Frage, ne?
Bitte?
Erste Frage, ne?
Ja. Es ist aber etwas anderes, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, erklär mir mal die Dreieinigkeitslehre. Und er kommt ins Stottern. Dann ist das was ganz anderes. Ich selber komme auch ins Stottern, wenn ich bestimmte Dinge da nochmal, ich musste mir bestimmte Dinge auch wieder neu durchlesen, habe das alles mal gelernt, aber ja. Also es ist eine Lehre, die ist ungemein wichtig, aber man kann nicht von jedem verlangen, dass er sie erklären kann. Man kann aber erwarten, dass jemand, also ein einfaches Gemeindeglied, dieser Lehre nicht widerspricht, wenn sie ihm ziemlich klar und deutlich erklärt worden ist. Hm? So, Trinitätsformeln gehen wir heute Abend durch. Trinitätsformeln im Neuen Testament. Was sind das für Formeln? Das sind Verse im Neuen Testament, wo auf relativ dichtem Raum alle 3 Personen der Dreieinigkeit erwähnt werden. Vielleicht kennt ihr eine. Ich fange mit der vielleicht bekanntesten an. Da geht es eigentlich um Taufe.
Taufe Formel.
Schlag mal auf, Matthäus 28, Vers 19. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Fällt jemandem beim ersten Lesen schon was auf?
Reihenfolge.
Die Reihenfolge. Worauf könnte das hinweisen?
Gewisse Ordnung im Lesen Gottes.
Also, dass der Vater richtig Gott ist und...
Nee, Ordnung. Okay. Rangordnung.
Aber jetzt das im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, weil das nicht immer in dieser Reihenfolge so ausgesprochen ist, ist es nicht halt im Vater Unser gebeugt? So?
Oder im Vater Unser?
Ja. Vater Unser, denn du bist im Himmel? Oder liege ich falsch?
Du meinst, dass da... Dass da aufgegeben.
Die Reihenfolge, ja.
Nö, Vater Unser, dort ist nur vom Vater die Rede.
Nur vom Vater.
Okay. Du meinst vielleicht das Glaubensbekenntnis? Ich glaube an Gott, den Vater und so weiter. Okay. Ich wollte noch auf was anderes hinaus. Es geht ja um Thema Dreieinigkeit. Also, tauft sie auf den Namen, nicht Plural, die Namen. Also es ist hier eine Einzahl, es gibt einen göttlichen Namen und dann werden drei Personen genannt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Ausdruck Name steht hier wohl für das, was Gottes Wesen ausmacht. Ne? Menschen sollen durch die Taufe in den Bereich der gnädigen Herrschaft Gottes hineingebracht werden. Das soweit nachvollziehbar. Ne? Nächste Stelle. 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Genau, schreibt euch die Stellen ruhig mit, da könnt ihr dann, habt einen guten Einstieg, wenn ihr mal mit Zeugen Jehovas oder Ähnlichen, ne, damit ihr ins Gespräch kommt.
2. Korinther 13, 13.
Ja.
Letzte Vers.
Paolo, willst du mal lesen?
Nur Vers 13.
Nur Vers 13.
Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Ja. Also hier werden die drei Personen der Gottheit jeweils so beschrieben, dass sie der Gemeinde wesentliche geistliche Dinge zukommen lassen. Gnade, Liebe und die Gemeinschaft untereinander. Die Liebe, die Gott schenkt, die Gnade, die Christus schenkt, die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schenkt. Und man kann wohl mit Fug und Recht annehmen, dass hier Gott, der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist auch auf einer Ebene angesiedelt sind. Sie sind Gott, von dem uns die geistlichen Gaben zukommen.
Aber warum wird, Jesus Christus kommt an erste Stelle, der Vater wird Gott genannt. Mhm. Warum nicht die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes?
Gute Frage. Also du meinst, dass es nicht ganz klar ist, ob hier der Vater gemeint ist?
Und wenn du mit den Zeugen Jehovas redest, da werden sie sagen, gut, ich sehe nur Gott, die Liebe Gottes. Und Jesus Christus und Heiliger Geist werden also nicht Gott genannt.
Wer sich da wirklich rein vertiefen will, dem empfehle ich Calvin dazu in seiner Institutio. Geht er darauf ein. Typischerweise ist der Ausdruck Gott im Neuen Testament auf den Vater bezogen. Ne, also rein der Heilige Geist wird an keiner Stelle Gott genannt. Jesus Christus wird an einigen Stellen Gott genannt. Das werden wir uns dann morgen vor Augen führen.
Aber wie ist das dann mit dem Geist Gottes? Also ist das dann
mit
dem Synonym, der Geist Gottes, der Heilige
Geist? Ich bin jetzt erstmal streng. Es ist einfach nur ein Geist, der mit Gott, also der Ausdruck Gott ist auch da auf den Vater bezogen, in dieser Konstruktion.
Und dieser Ausdruck Gott ist Geist? Was bedeutet das in dem Zusammenhang? Und die Trennung dann explizit?
Meines Erachtens ist an der Stelle nicht vom Heiligen Geist die Rede, sondern irgendwie soll da zum Ausdruck gebracht werden, dass Gott in eine andere Kategorie gehört als wir Menschen oder als wir Menschen als Fleisch. Ne? Wahrscheinlich geht es vor allem darum, dass wir als Menschen abhängig gewesen sind, während Gott unabhängig ist von allem.
Du sagst, der Heilige Geist wird nie Gott genannt, aber der wird Herr genannt in 2. Korinther 3.
Ja. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier bei der Vorgehensweise sehr streng.
Ja, ja, okay. Ne? Okay.
Jetzt aber nochmal, ich habe es jetzt verstanden, Matthäus war erst Gott, dann Christus und jetzt genau umgekehrt. Jetzt erst Christus und dann Gott.
Ja, interessant, ne?
Aber warum?
Das weiß ich nicht.
Hast du bei Mutter Mercator in der Studienbibel gelesen, wird zugelesen, dass der Opfertod von Jesus
also,
das größte Bekenntnis von der Liebe Gottes ist.
Warum oh, schon Steffen Müller?
Also die Mercator-Studienbibel sagt, weil der Tod von Jesus der größte Ausdruck der Liebe Gottes ist.
Aber hier ist ja von der Gnade von Jesus Christus.
Die Liebe Gottes für die Gnade. Die
Gnade. Ja, passt schon, ne? Ja. Also ich lese da mindestens so viel raus, dass eben es ist, gibt keine, also wenn man diese drei Personen nennt, gibt es keine starre Abfolge. Also es ist nicht verboten, erst den Sohn zu nennen. Und dann den Vater. Oder den Vater an dritter Stelle. Ne, wenn man drei Personen hat, wie viele Kombinationen gibt es dann?
Sechs.
Aber es tauchen nicht alle sechs, ich glaube nicht auf im Neuen Testament, aber ein paar tauchen auf. Nächste Stelle, 1. Korinther 12, Verse 4 bis 6. Erste Korinther 12, Verse 4 bis 6. Kann mal jemand lesen von euch?
Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. Es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch das ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt.
Hier ist die Reihenfolge jetzt wieder anders, ne? 1. wird der Heilige Geist genannt, dann Jesus Christus und tatsächlich Gott der Vater an dritter Stelle. Ja, also sämtliche Gaben, die Gott seiner Gemeinde zukommen lässt, kommen von ihm als dem dreieinigen Gott, Geist, Herr, Gott. Vielleicht hier noch ein Hinweis, also da wo Herr, von Herr die Rede ist im Neuen Testament, ist meistens der Sohn gemeint.
Weil die Gnadengaben kommen vom Heiligen Geist, Wir tun aber die Dienste für den Herrn, für Gott.
Ja.
Wir tun ja die Dienste in der Gemeinde eigentlich für Gott und dann erst für die Gemeinde, für die Mitglieder. Ne? Mhm.
Aber die Gaben kommen nicht nur vom Heiligen Geist, ne? So wie es ja gesagt wird. Alle drei göttlichen Personen sind der Ursprung der sogenannten Gaben, Geistesgaben auch.
Das heißt, wenn zum Beispiel in der Pfingstgemeinde, die auf den Heiligen Geist sich so betonen, dann tun sie den Vater und den Sohn dann ausklammern, oder?
Muss nicht so sein.
Ja. Aber da wird die
ich Betonung meine, der Heilige Geist tritt gerade bei den Gaben Gottes, ich sag mal, mehr in den Vordergrund als sonst, würde ich sagen. Ne? Mhm. Also insbesondere, wenn ihr das ganze Kapitel 12 lest. Ne?
Aber steht irgendwo, dass man auch zum Heiligen Geist beten kann? Kommen wir auf das Thema auch nochmal zu sprechen. Mhm.
Ich weiß ja nicht, wie haltet ihr es in der Gemeinde?
Gebet oder?
Ja, Gebet zum Heiligen Geist. Also das wird ja unterschiedlich gehandhabt in Gemeinden. In, ich sag mal, bibeltreuen Gemeinden.
Gebet im Heiligen Geist oder Gebet zum?
Gebet zum Heiligen
zum
Geist.
Heiligen Geist. Also es ist nicht sehr üblich bei uns, dass wir...
O komm, du Geist der Wahrheit.
Wie haltet ja, es gibt, also in Liedern, klar, aber es ist mir nicht bekannt, dass bei uns Leute ja. sich direkt an den Heiligen Geist wenden.
Wir praktizieren nicht, aber ich glaube, wir sind es nicht von euch im Heiligen.
Also ihr praktiziert es nicht? Habt ihr dazu eine offizielle Verlautbarung? Nee.
Ja, aber es ist jetzt nicht so viel, dass ich glaube, dass das verboten ist.
Ja.
Ich glaube nicht, dass
es
falsch
ist. Es ist auch nicht das Typische im Neuen Testament. Ne?
Ja. Also, wie gesagt, ja. ich sehe es so, dass es nicht falsch ist.
Aber wir haben ja eben ein Lied gesungen, wo quasi der Heilige Geist im Rahmen der Dreieinigkeit auch besungen wird. Meine, aus meiner Sicht war da überhaupt nichts verkehrt. Nächste Stelle, Epheser 4. Das geht hier zack, zack. Epheser 4, Verse 4 bis 6.
Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen.
Also hier ist die Reihenfolge, so wie in der vorhergehenden Stelle, 1.12, erst wird der Geist genannt. Dann der Herr und dann Gott, der Vater. Ja, also Paulus begründet die Einheit der Gemeinde in der Einheit Gottes. Und die Gemeinde als Leib von Christus und die christliche Hoffnung bringt er besonders in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Also wenn man jetzt diese Liste, also ein Geist, ein Leib, eine Hoffnung unserer Berufung. Das ist so die erste Triade in der Aufzählung. Dann ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das ist die zweite Triade, also drei Dinge, die zusammengehören. Also Christus wird mit dem Glauben, gemeint ist hier der Glaubensinhalt, nicht der subjektive Glaube gemeint. Also der Glaubensinhalt des christlichen Glaubens betrifft vor allem Gottes Offenbarung in Christus. Ne? Und das wird dann eben auch dargestellt in der Taufe. Gemeint ist hier die Taufe, weniger wie sie praktiziert wird. Also es geht meines Erachtens nicht um die Frage Taufe, Säuglingstaufe, Wiedertaufe, und dergleichen, spielt der Karl, ist nicht das Thema, sondern die Frage ist ja, also die Taufe steht für einen Glaubensinhalt. Sie ist ein Symbol mit einem festgeprägten Inhalt, das ist hier gemeint.
Also zum Beispiel wie in dem Bekenntnis, wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Ja. Genau, und dann hier, der Vater wird in seiner Allwirksamkeit für die Gemeinde geschildert, durch die er Einheit stiftet. Ein Gott und Vater von allem, der über alles, durch alles und in allem wirkt. Gemeint ist hier wahrscheinlich dieses alles sächlich, nicht auf Person bezogen. So, wie viele Stellen haben wir mittlerweile? 1, 2, 3, 4. Zwei habe ich noch. 1. Petrus 1, Vers 2. Das ist ja so eine erste Gruppe von Bibelstellen, wo aus meiner Sicht ziemlich deutlich von drei göttlichen Personen die Rede ist, die dicht nebeneinander und beieinander genannt werden. 1. Petrus 1, Vers 2.
Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch.
1. Petrusbrief.
Ach, hier ist Petrus.
1, Vers 2.
Die Auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam unserer Sprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werden euch mehr und mehr streiten.
Ja, also auch hier die Aussage, das Heil der Christen liegt im dreieinigen Gott begründet. Hervorgehoben werden hier die Erwählung durch den Vater vor Grundlegung der Welt, die Heiligung der Christen durch das Wirken des Heiligen Geistes, sowie die Erlösung und das neue Leben auf der Grundlage des Sühnetodes von Jesus Christus. Vielleicht hier schon ein Hinweis darauf, also wenn es um unsere Erlösung geht, dann, also es ist der dreieinige Gott, der uns erlöst hat. Und der uns das ewige Leben schenkt. Aber es gibt dann eben unterschiedliche Betonungen, also wo die drei Personen in besonderer Weise zu unseren Gunsten gehandelt haben. Da gibt es eben Dinge, die kann man nicht vertauschen. Also es ist der Sohn, der am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld. Aber die anderen beiden Personen sind in dem Geschehen mit beteiligt. Es ist der Heilige Geist, der den Sohn Gottes, wie soll man das sagen, sündlos bewahrt hat als reines Opfer für unsere Sünden. Und es ist auch Gott selber, der Vater, der in dem Geschehen gehandelt hat. Wir reden ja, also wenn wir das Sühne Geschehen beschreiben wollen. Also was ist damals vor 2000 Jahren passiert? Dann versuchen wir ja den Leuten zu erklären, was hat Gott, in welcher Weise hat Gott damals gehandelt, als Jesus von Menschen hingerichtet worden ist. Und wir bekennen, Gott selbst hat an seinem eigenen Sohn Sünden bestraft in diesem Geschehen. Christus ist als Sühneopfer hingegeben worden. So, die letzte Stelle. Offenbarung 1, Verse 4 bis 6. Offenbarung 1, die Verse 4 bis 6.
Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, den treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Mir geht es vor allem um den ersten Teil. Auch hier wieder die Nennung von drei Personen. Gnade euch und Frieden von dem, der ist, der war und der kommt. Da weiß man erstmal nicht, welche der drei göttlichen Personen ist hier gemeint. Jesus Christus offensichtlich nicht, weil der kommt am Schluss. An dritter Stelle wird er genannt. Und zwischendrin der Heilige Geist im Bild der sieben Geister. Das ist hier, wir befinden uns hier in der Offenbarung. Das ist ein ganz eigenes Genre. Es ist eine sehr bildliche Sprache. Und die sieben Geister vor dem Thron Gottes sind ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja, Paulus richtet in seinen Briefen gewöhnlich den Segensgruß aus: Gnade und Friede sei mit euch von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Punkt. Wo er eben offensichtlich auch voraussetzt, der Vater und der Sohn haben göttliche Würde. Von ihnen kommen den Gemeinden Gnade und Friede von Gott herzu. Das Besondere an dem Gruß, den Johannes ausrichtet, ist eben, dass er den Heiligen Geist mit reinnimmt. Er ist auch der Urheber von Gnade und Frieden für die Gemeinden. So, jetzt habt ihr hier diese sechs Stellen. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch eine andere gibt, wo eben, ich sag mal, diese drei göttlichen Personen so eng miteinander verknüpft genannt werden. Es gibt aber einige Stellen zusätzlich im Neuen Testament, die man im weiteren Sinne auch heranziehen kann. Und die sind insbesondere in den Abschiedsreden, Johannes 14 bis 16. Was haben wir da? Johannes 14, Verse 16 bis 17. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern. Johannes 14, Verse 16 und 17. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben. So, der Vater, von dem hier die Rede ist, der hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Das ist ein wesentliches Thema im Johannesevangelium. Jesus ist der Sohn Gottes, den der Vater in die Welt gesandt hat. Jetzt deutet Jesus hier an, dass er die Welt wieder verlassen wird und dann wird er an seiner Stelle den Heiligen Geist zu den Jüngern senden, als vollwertigen Ersatz für Jesus. Bemerkenswert hier die Aussage, wenn der Geist Gottes dann einmal gekommen ist zu den Jüngern, bleibt er in Ewigkeit bei ihnen. Johannes 14, Vers 26. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also hier der Hinweis darauf, die drei Personen der Gottheit sorgen dafür, dass die Jünger im Glauben bleiben. Jesus spricht hier davon, der Vater wird in seinem Namen den Heiligen Geist nennen. Und der Name von Jesus steht hier für das, was er durch seinen Tod und seine Auferstehung vollbringen wird. Das ist hier noch Zukunftsmusik. Das passiert gerade noch erst. Und auf dieser Grundlage wird Jesus zum Vater zurückkehren und dann von dort den Geist Gottes senden. Und der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist dann notwendig dafür, dass sowohl die 12 Apostel als auch alle weiteren Jünger von Jesus oder von berufenen Menschen Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn erkennen können. Hier sind erst einmal die 11 Apostel im Blick. Ne? Also der Heilige Geist wird sie alles lehren, sie an alles erinnern, was sie in der 2- bis 3-jährigen Jüngerschaftsschule bei Jesus gelernt haben. Und auf das Zeugnis der Apostel berufen wir uns ja dann. Ne? Wir haben dieses Zeugnis im Neuen Testament und auf dieser Grundlage schafft Gott, der Heilige Geist, bis heute den Glauben. Dann, ich nenne noch eine Stelle kurz, Johannes 15, Vers 26 und Johannes 16, Verse 13 bis 15, wo auch nochmal dieses Zusammenspiel der drei göttlichen Personen zum Ausdruck kommt. Eine bemerkenswerte Stelle gibt es aber auch in den anderen Evangelien. Oder zwei. Ich beschränke mich hier auf zwei Stellen noch. Bei Lukas, Lukas 1, Vers 35. Das ist die Ankündigung des Engels gegenüber Maria. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Ja, also der Heilige Geist hat im Auftrag des Vaters die Menschwerdung von Gottes Sohn im Leib der Maria bewirkt. Auch dieses Geheimnis von der Menschwerdung des Sohnes Gottes wird hier und da zur Sprache kommen. Ne, da geht es vor allem um die Frage, wenn Gottes Sohn wirklich ein für alle Mal Mensch geworden ist, und er ist auch immer noch Gott geblieben. Wie passt denn das jetzt zusammen?
Nochmal bitte. Jesus.
Also, Gottes Sohn ist Mensch geworden. Ja. Ne? Und die Frage, die sich da ein bisschen stellt, ist, hat er dann irgendetwas von seiner göttlichen Würde eingebüßt?
Nein.
Nein. Ist schon geheimnisvoll, ne? Wie soll man sich darauf einen Reim machen? Also, da hat man dann in der frühen Kirche die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre nicht erfunden. Man hat sie einfach aus dem Neuen Testament abgeleitet, die eben besagt, dass Jesus Christus eine Person mit zwei Naturen ist. Mit zwei voll ausgeprägten Naturen, einer göttlichen, einer menschlichen. Es ist, übersteigt völlig unseren Horizont, wie das sein kann. Ne? Also, aber das wird hier und da dann noch eine Rolle spielen. Ne? Ja, vielleicht so viel, und dann gibt es noch die Stelle vielleicht zum Schluss bei der Taufe. Lukas 3, Verse 21 und 22. Lukas 3, Verse 21 bis 22. Als Jesus nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Sascha, hast du die Stelle?
Ja. Gut. Danke.
Jo. Also die öffentliche Wirksamkeit von Jesus Christus beginnt mit seiner Taufe Und dabei kommt der Heilige Geist im Auftrag des Vaters auf seinen Sohn herab. Der Heilige Geist rüstet Jesus, den Sohn Gottes, dazu aus, den Auftrag zu erfüllen, zu dem der Vater ihn gesendet hat. Ja, und hier der Vater versichert seinen menschgewordenen Sohn durch den Heiligen Geist, dass er mit ihm verbunden bleibt bei allem, was er durchmachen muss. Ja, auch da ist, gerade wenn man sich das Geschehen am Kreuz anguckt, da ist beides. Auf der einen Seite gibt es eine Verlassenheit des Sohnes vom Vater. Auf der anderen Seite kann Jesus bekennen und seinen Jüngern sagen, also ihr werdet mich alle allein lassen. Ich bin aber nicht allein. Der Vater ist bei mir. Ne? Also in gewisser Weise sind Vater und Sohn und Heiliger Geist im Geschehen am Kreuz zutiefst vereint. Da kommen wir morgen noch näher drauf zu sprechen. So, vielleicht so viel als Überblick zu den Stellen im Neuen Testament zum Thema Dreieinigkeit oder Trinitätsformeln. Diese Stellen bilden aus meiner Sicht schon eine gute Grundlage für die Dreieinigkeitslehre. So, dann wollte ich heute noch quasi abschließend kurz schon mal auf einen, ja, aus meiner Sicht hervorragenden Bekenntnistext aus der frühen Kirche Bezug nehmen, wo, ich sag mal, nach Jahrhunderten von Streitigkeiten man sich sehr sorgfältig auf die Aussagen im Neuen Testament berufen hat und sie dann auch zusammengefasst hat. Und das ist das sogenannte Niceno Constantinopolitanum. Kann das noch mal einer wiederholen? So heißt das Bekenntnis. Niceno oder Niceno Constantinopolitanum. Das sind zwei Orte, Nicea und Konstantinopel, wo man diese Grundlagen erarbeitet hat. Genau, Jean-Louis hat
einen Text
mitgebracht.
Es befindet sich auch übrigens auch hier in dem Liederbuch unter der Nummer 800, 801, glaube ich. Ja, steht zwar nur das Glaubensbekenntnis von Nicea, aber das ist die Version von Nicea Konstantinopel.
Also was diesem Bekenntnis an Streitigkeiten vorangeht, da werden wir uns morgen mit beschäftigen. Ich wollte heute einfach schon mal den Text euch geben. Den könnt ihr euch dann, wenn ihr wollt, mal ein bisschen zu Gemüte führen. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch diesen Text schon? Ja. Ja, vielleicht habt ihr schon so einen Überblick über dieses Bekenntnis. Der ist nach der Dreieinigkeit aufgebaut. Ne? Zuerst das Bekenntnis zu Gott, dem Vater, dann das Bekenntnis zu Gott, dem Sohn und dann zum Heiligen Geist. Ja, auffällig der Abschnitt zum Bekenntnis von Jesus Christus als dem Sohn Gottes ist bei weitem der ausführlichste. Das hängt auch damit zusammen, dass wenn man versucht, die Dreieinigkeit herzuleiten vom Neuen Testament her, liegt ein Schwerpunkt in der Regel darauf zu zeigen, dass der Sohn Gottes, der ja wahrer Mensch ist, dass er auch wahrer Gott ist. Und irgendwie hat sich so ergeben in der Kirchengeschichte, wenn das irgendwie geklärt ist, dass diese beiden zwei Personen, aber eines Wesens sind, ich sag mal, dann ist es auch nicht mehr so schwer, noch den dritten mit hineinzunehmen, den Heiligen Geist. Ja, lesen wir mal. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Also, ihr merkt schon, dieses Bekenntnis ist nicht dafür gedacht, alle Bereiche abzudecken, die es im christlichen Glauben zu bekennen gilt. Ne? Also, hier ist wirklich der Schwerpunkt darauf, die Dreieinigkeit zu bekennen. Und ihr merkt schon, was die Dreieinigkeit eigentlich ist, kann man kaum benennen. Die menschliche Sprache stößt hier an ihre Grenzen. Das Bekenntnis, wie gesagt, wir gehen da morgen drauf ein, antwortet auf bestimmte Irrlehren. Ja, zum Beispiel, er ist gezeugt, Gottes Sohn ist gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Es gibt diesen strittigen Vers im Blick auf den Heiligen Geist. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Das bekennt die Westkirche. Die orthodoxe Kirche weicht hier ab. Die sagt, bitte? Sie bekennt, dass der Heilige Geist vom Vater ausgeht und nicht auch vom Sohn. Bitte?
Ich habe gesagt, die äthiopische Kirche sagt das.
Die auch, ja. Vielleicht ist es weise, das so zum Ausdruck zu bringen, dass der Heilige Geist aus dem Vater durch den Sohn hervorgeht. Da kommt es in der ersten Linie darauf an, wie man bestimmte Stellen in der Abschiedsrede, Johannes 14 bis 16, versteht.
Darf ich noch fragen, was bedeutet das durch den Sohn? Also wie soll das gehen? Aus dem Vater durch den Sohn.
Wie das gehen soll?
Ich versuche mir das vorzustellen, was das heißt, durch den Sohn.
Ja, ja. Ja gut, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, also jetzt mal ganz grob, ne? Also oder grobschlächtig. Also von Ewigkeit her geht der Heilige Geist vom Vater aus. Er ist die, wenn man so will, die Hauptquelle durch den Sohn. Ja, also oder was ist das Problem, welches die Orthodoxie damit hat, die orthodoxe Kirche, ne? Sie sieht die Gefahr, dass, ja, wie soll man sagen, dass der Heilige Geist an Bedeutung verliert. Ich fasse mal so ganz grob zusammen.
Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch den Heiligen Geist. Sagt er das in seiner Stellung als Mensch?
Ja.
Okay, also das ist ja das Argument der westlichen Kirche, aber die östliche Kirche sagt, also er bittet um Erlaubnis, dass nur der Vater entscheidet. Ah, gut.
Ja, vielleicht, es gibt dieses bekannte Schaubild, oder ich habe es schon häufiger mal gesehen. Ich male das nochmal eben an. Also. Dreifaltigkeit. Ist Gott. Und Gott ist der Vater. Also der Vater ist nicht ein Teil von Gott. Alles, was Gott ausmacht, ist Vater. Der Sohn ist Gott. Und Gott ist der Sohn. Völlige Identität. Und beim Heiligen Geist genauso. Der Heilige Geist ist Gott und Gott ist der Heilige Geist. So, und jetzt macht man hier noch Pfeile hin und sagt, der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Vater. Und dann hier genauso, der Vater ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Der Sohn ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Sohn. Und man fragt, der eine oder andere fragt sich ja, was ist das jetzt für eine Erklärung der Dreieinigkeit? Aus meiner Sicht eine der besten Zusammenfassungen, was man dazu sagen kann.
Weil es dann doch drei verschiedene Persönlichkeiten sind, aber in einer Gestalt, ne?
Gestalt?
Ja. Drei verschiedenen
Einen, ne? Ja. Wie gesagt, man hat sich dann dazu entschlossen zu sagen, okay, was, wenn man jetzt von der Einheit Gottes spricht, man spricht von dem Wesen Gottes. Wenn man von der Dreiheit spricht, spricht man von den drei Personen. Ist aber nur eine sprachliche Stütze. Ne? Also, wenn jetzt einer daherkommt und fragt, ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen Wesen und Person? Keine Ahnung.
Der griechische, also Person ist problematisch. Also der griechische Begriff Hypostasis hat eine andere Bedeutung.
Hypostase, meinst du?
Ja, wenn wir eine Person denken, denken wir an ein Wesen. Also
ja, wie gesagt, wir werden das noch morgen Abend vertiefen.
Und dieses Bild mit dem Wasser, das drei Aggregatzustände ist, ist das ein gutes Bild oder ein schlechtes Bild?
Schlecht.
Kommst du nochmal auf die ihr Lehren, so wie ja. Modalismus? Ja. Okay, weil das ist auch wichtig.
Darf ich eine Frage stellen? Vielleicht behandelst du das auch noch, wenn wir nächsten Titel arbeiten. Wenn Jesus von sich sagt, er kann nichts tun ohne den Vater, ist das etwas, was einfach dann falsch verstanden wird, im Sinne von einer Reihenfolge? Also Johannes 5, Vers 19. Mhm. Weil es wirkt ja irgendwie so, als ist Jesus dann doch nicht irgendwie frei. Also vielleicht interpretiert man es auch in der Sprache von uns nur so. Mhm. So, als muss Gott irgendwie der Vater etwas freigeben, dass Jesus was machen kann. Das ist ja auch irgendwie etwas, was suggeriert, okay, der Vater ist über Jesus, über dem Sohn.
Also ich würde hier den Ausgangspunkt bei der menschlichen Natur Jesu insbesondere nehmen. Mhm. Und es gibt auch die Stelle, also dass Jesus sagt, er weiß nicht, wann der Tag seiner Wiederkunft ist.
Ja, genau.
Also. Und das betrifft seine menschliche Natur. Seine menschliche Natur ist begrenzt. Mhm. Also vielleicht, dass ich das mal, das ist mir, also ich hab jetzt vor kurzem so einen Kurs betreut zum Thema Christologie. Da geht es um Christus, seine Person, sein Werk. Und ja, da ist mir das auch nochmal, also einige Arbeiten wurden zu dem Thema geschrieben, also welche Bedeutung hat diese Lehre von den zwei Naturen? Und da ging es um die Versuchung Christi. Vielleicht denken manche Christen da über Christus nicht menschlich genug. Gerade wenn es darum geht, also in welcher Weise war er Versuchungen ausgesetzt? Manche stellen sich das vielleicht so vor, dass er dann, wenn es richtig brenzlig wurde, hat er so einen Notbutton. Quasi die göttliche Natur kommt wie so ein Puffer. Ne? Und dann fragt man sich, ja, diesen Button haben wir nicht. So, und da besagt eben die Zwei-Naturen-Lehre, dass Christus niemals diesen Button gedrückt hat. Er hat allen Versuchungen so widerstanden,
als Mensch,
wie wir. Also er war ihnen so ausgesetzt wie wir und hat ihnen so widerstanden, wie wir ihnen auch widerstehen. Wir halt nicht immer, ne? Nämlich in bewusstem Vertrauen auf Gott und seine Zusagen in der Kraft des Heiligen Geistes. Ne, und dann hat so eine Aussage wie Hebräer 2, ne, also Christus als unser oberster Priester, der kann zu 100% nachvollziehen und empfinden, nachempfinden, wie das ist, wenn seine Brüder und Schwestern in Versuchung geraten. Ja.
Wie sind die Apostel, die Juden, die also von dem Monotheismus geprägt waren, wie sind sie langsam zu dieser Erkenntnis gekommen, dass Jesus Christus göttlich ist, dass es auch einen Heiligen Geist als Person gibt? Dadurch, dass Jesus das erläutert hat, oder?
Du meinst,
kommst du dazu zu sprechen noch? Also, wie hat sich diese Erkenntnis der Dreieinigkeit im Neuen Testament entwickelt? Durch die Erfahrung, die die Apostel gemacht haben, was Jesus über sich offenbart hat, oder hauptsächlich, was er erklärt hat? Abstrakt. Also diese Stellen, die wir gelesen haben, einige kommen von Jesus selbst. Mhm. Aber wie sind sie, also wir sehen schon, dass die Apostel, wenn sie mit Jesus zu tun haben, also die sind überwältigt, die verstehen nicht genau, wer
ja,
er ist.
Also so viel kann man wohl sagen. Die typische Erwartung im Judentum, im Blick auf den Messias, war nicht die, dass der göttliche Würde haben. höre. Also es gibt ja, Studien, die darauf hinweisen, dass auch im Judentum ist so eine Vorstellung von zwei Göttern im Alten Testament gegeben habe. Also man hat sich darüber Gedanken gemacht, zum Beispiel über Daniel 7, wie passt das zusammen? Ne? Dass,
mit dem Menschensohn.
Dass das quasi so ein Menschensohn dem Alten und Tagen begegnet, aber irgendwie Attribute von göttlicher Herrlichkeit an sich hat.
Haben die Rabbiner verstanden, was Jesus meinte, als er sich Menschensohn genannt hat? Oder war das für sie...
Ist eine interessante Stelle. Also die Frage, ich glaube, bei Markus wird das und dann sehr, sehr deutlich formuliert. Also wo ist quasi der Punkt, wo der oberste Priester sagt, ja, das ist Gotteslästerung. Also sich als Messias auszugeben, galt gewöhnlich nicht als Gotteslästerung.
Aber es ist schon so, okay, im Sinn von...
Aber genau, also und dann die Verbindung zu Daniel 7. Ne? Dann, da sagt der Dober, ja, das war's. Also das ist Gotteslästerung. Was brauchen wir jetzt noch weiter zeugen?
Es ist ja irgendwo in 1. Mose, dass drin steht, und lasst uns Menschen machen und uns sie zu Göttern machen.
Vielleicht.
Sprich Gott nur nicht in Mehrzahl.
Also, wenn ich jetzt im ersten Buch Mose anfange zu lesen, ne, da würde ich erst einmal, meines Erachtens würde ich nicht auf die Idee kommen, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Oder dass es mehrere Personen gibt, göttlicher Natur, die ein göttliches Wesen letztlich bilden.
Aber er spricht in Mehrzahl, ne?
Ja, ich sag mal rückblickend, ne, kann man sich wundern, was möglicherweise gemeint ist. Aber es gibt, sagen wir mal, unterschiedliche, plausible Deutungen, wie das wohl zu verstehen ist.
Was denn zum Beispiel?
Ja, dass quasi eine Anrede an den himmlischen Hofstaat hier vollzogen wird. Oder ein plurales Majestatis verwendet wird.
Aber im Hebräischen gibt es den noch gar nicht, den plurales Majestatis.
Gibt es gar nicht?
Das nutzen die Zeugen Jehovas immer als Argument.
Ja, ja.
Aber das ist falsch. Also linguistisch ist das einfach nicht.
Der Begriff Elohim, also im Plural, was haben die Juden darunter verstanden?
Ja, gute Frage. Also er wird ja sowohl für, also wenn Elohim in einem Satz verwendet wird, wo dann das Verb einsam ist, da weiß man, okay, es ist hier ein Gott gemeint. Aber dasselbe Wort kann eben auch für Götter verwendet werden. Also im Plural.
Ja, aber gerade, also wenn Gott gemeint ist, dann warum ein Plural? Wie ist es jetzt im Hebräischen
also,
am Anfang, wenn Gott sagt,
warum Plural? Also, ja, ich hätte jetzt vielleicht gedacht, ja, vielleicht ist das ein
Plural. Lass uns. Aber er heißt Elohim, aber schafft den Einzelnen.
Aber was ist die Verbform für lasst uns?
Nein, lasst uns. Am Anfang macht Gott Mehrzahl, Himmel und Erde. Das gibt es nie im Plural, wenn ein Mensch Elohim steht.
Dass es einen himmlischen Rat gibt, kann man ja irgendwo bei Epheser 3 oder sowas ablesen. Ne? Als Beispiel jetzt. Aber wenn er spricht hier in Mehrzahl, also muss er doch, da müssen doch die drei sich irgendwie geeinigt haben, lasst uns Menschen machen und uns sie zu Göttern machen. An der Stelle ist, weil Gott muss nicht mit andere irgendwie über irgend sowas disputieren.
Ja. Also, wenn ich jetzt mit dem Zeugen Jehova über das Thema Dreieinigkeit spreche, ne, da würde ich halt diese Stelle nicht als ich sag mal, Hauptbegründung heranziehen. Also, ich würde im Neuen Testament ansetzen.
Ja, wenn dann Johannes 1, ne? Denn ja, das Wort war bei Gott, ja, das Wort, genau, war Gott und das Wort war ein Gott. Ein Gott, ne, sagen wir, und das Wort war bei Gott, sind wir bei uns, ne? Aber ein Gott sind mehrere, ne? Sie haben ja Mehrzahl. Sie haben ja diese Irrlehre, ne?
Ja, vielleicht nochmal, der Hauptzweck der Dreieinigkeitslehre, also überhaupt die Frage, warum sich da so ein Kopf zerbrechen. Ja, also wir, typisch für Christen ist es, dass sie zu Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus beten und dabei von der Überzeugung beseelt sind, keinen Götzendienst zu treiben und auch nicht mehrere Götter anzubeten, sondern den einen wahren Gott. Und ich sag mal, das ist der Hauptgrund für die Dreieinigkeitslehre, also dass diese Sicherheit eben den Christen gegeben wird. Also dass jeder einfache Christ mit gutem Gewissen zu Christus als seinem Herrn betet. Und dann die Gewissheit haben kann, das ist die Erfüllung des ersten Gebotes. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, ich wäre soweit durch für heute Abend.
Okay. Ja, also machen wir bis vielleicht 9.30 Uhr. Vielleicht können wir nochmal ein Lied singen und auch beten. Hat jemand einen Liedvorschlag?